Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Ereignisse. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder die es nur werden wollen. Seit gut 2 Wochen finden mittlerweile in Deutschland Proteste der Bauern gegen die geplanten Subventionskürzungen in der Landwirtschaft statt. Sie fahren mit ihren Traktoren ins Berliner Regierungsviertel, errichten dort Straßenblockaden, schütten Gülle auf öffentliche Plätze und bekommen damit große mediale Beachtung. Und auch in Österreich gab es vergangenen Freitag, angestoßen von der FPÖ, eine sehr überschaubare Aktion von Bauern mit dem Ziel, die Wiener Ringstraße zu blockieren. Es kamen aber nur 11 Traktoren und um die 100 Bauern, also es war ein bisschen kleiner, als sie sich erhofft hätten. Und mit Blick auf Deutschland, aber auch auf Österreich, fragen wir uns heute, woher kommt die Wut der Bauern? Wie schaut die Situation der BäuerInnen in Österreich aus und weshalb bekommt die Landwirtschaft so massiv viel Förderungen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Eva Derflinger. Eva ist im Landesvorstand der Jungen Linken Oberösterreich. Sie kommt selbst aus einer Familie mit Landwirtschaft und sie studiert Lehramt. Es freut mich sehr, dass du heute im Podcast mit mir über die Tücken der Landwirtschaft sprichst, Eva.
Mich freut es auch.
Die Proteste deutscher LandwirtInnen in den vergangenen Wochen haben ja hohe Wellen geschlagen, auch bei uns in Österreich. Gegen was protestieren die Bauern in Deutschland eigentlich genau?
Also vergangenen November kippte das deutsche Bundesverfassungsgericht den Haushalt für das Jahr 2023. Der Hintergrund war, dass die Ampelregierung versucht hatte, nicht genütztes Geld des Corona-Sondervermögens anderweitig zu investieren. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt aber beschlossen, dass dieses Vermögen nicht anderweitig verwendet werden darf. Gleichzeitig gilt die Schuldenbremse, die besagt, dass das Bundesbudget im Normalfall um maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts überzogen werden darf. Die SPD und Grüne wollen die Schuldenbremse zwar reformieren, im Bundestag haben sie aber nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit dafür. Durch diese wahnsinnige Schuldenbremse ist jetzt also ein Haushaltsloch von 17 Milliarden Euro entstanden. Die Maßnahmen, um das Haushaltsloch zu stopfen, betreffen vor allem Durchschnitts- und GeringverdienerInnen. Aber auch der Agrarsektor wurde Ziel von der Sparpolitik der Regierung. Konkret durch die Abschaffung der Subventionen für den Agrardiesel und die Einführung der Kraftfahrzeugsteuer für Landwirtschaftsfahrzeuge. Für Kleinbetriebe könnten die angekündigten Subventionskürzungen tatsächlich existenzgefährdend werden. Auch für mittlere Betriebe bedeutet dies einen finanziellen Verlust von mehreren tausend Euro pro Jahr. Daraufhin kam es zu bundesweiten Protestaktionen von Bauern, inklusive Kolonnen, hunderter Traktoren in Berlin und der kurzzeitigen Festsetzung des Wirtschaftsministers auf einem Schiff.
Das klingt und hat sehr spektakulär ausgeschaut. Und auch der Anlass, finde ich, erklärt bis zu einem gewissen Grad, warum man das jetzt in Österreich nicht einfach nachmachen kann, weil halt der Anlass dazu fehlt. Also der ist ja sehr deutschlandbezogen. Gleichzeitig gibt es da schon eine Parallele zwischen Österreich und Deutschland, nämlich dass die Anzahl an Landwirtinnen in der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. In Österreich ist da ja ähnliche Entwicklung zu beobachten. Und da würde mich interessieren, wie unterscheiden sich die Strukturen in Österreich im Vergleich zu denen in Deutschland oder vielleicht auch anderen EU-Staaten?
Ja, also als erstes muss man mal klären, was man überhaupt versteht unter so einem Bauern und so einem Landwirt. Der Begriff Bauer wird oft als allgemeine Berufsbezeichnung für Personen, die pflanzliche oder tierische Lebensmittel produzieren, genutzt. Für Linke ist es aber jedenfalls wichtig, zwischen Bauern und Bäuerinnen im eigentlichen Sinn und LandarbeiterInnen zu unterscheiden. Als LandarbeiterIn wird in der Landwirtschaft beschäftigte Person bezeichnet, die keinen eigenen agrarischen Grundbesitz hat und ihre Arbeitskraft gegen Lohn zur Verfügung stellen muss. Einen Bauern, wie man ihn sich so vorstellt, mit Hof und Traktor, zeichnet sie also nicht durch seine Tätigkeit aus, sondern vor allem durch seine Selbstständigkeit und seinen Besitz. Der Bauer ist folglich auch Unternehmer, der Land besitzt oder zumindest pachtet und dieses bewirtschaftet oder bewirtschaften lässt.
In welcher Größenordnung bewegen wir uns da in Österreich? Also wie viele Leute arbeiten in dem Bereich und wie viele davon sind dann auch tatsächlich Bauern?
In Österreich sind rund 420.000 Personen in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt. Das ist in etwa vergleichbar mit der Anzahl der Personen, die im Handelskollektivvertrag abgedeckt sind. Was an dieser Stelle aber sehr interessant ist, ist die besondere Struktur der Arbeitskräfte. Von den 420.000 Personen sind nämlich nur 85.000 Personen familienfremd. Das heißt, es ist also nur circa ein Fünftel der Personen, die in der Land- und Forstwirtschaft arbeiten, in keinem familiären Verhältnis zu den Besitzern der Betriebe. Das ist eine absolute Ausnahme im Vergleich zu anderen Sektoren und Branchen. Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, dass rund 93% der Betriebe als Familienbetrieb geführt werden. Weitere 3% werden von Personengemeinschaften geführt und nur 4% der Betriebe befinden sich in der Hand von Rechtspersonen, also Unternehmen, Stiftungen oder anderen Organisationen. Wichtig zu erwähnen ist hier aber auch, dass rund 40% der Familienbetriebe im Haupterwerb geführt werden. Bei mehr als der Hälfte der Familienbetriebe gehen die Bauern und Bäuerinnen also noch einer anderen Arbeit nach. Das heißt in den meisten Fällen auch, dass sie vom Einkommen als BäuerInnen allein gar nicht leben können. Spannend wird das Ganze aber, finde ich, wenn wir uns anschauen, wie groß die verschiedenen Betriebe sind. Während die Familienbetriebe, wie eben gesagt, rund 93% der Betriebe ausmachen, verfügen sie nur über etwa 65% der Fläche. Nur deutlicher wird die Ungleichheit, wenn wir uns die Fläche pro Betrieb anschauen. Die ist bei Familienbetrieben, die im Haupterwerb geführt werden, bei etwa 50 Hektar. Und um sich das vorstellen zu können, das sind ca. 70 Fußballfelder. Also ein Fußballfeld ist nicht einmal ein Hektar groß. Und bei nebenerwerblich geführten bei rund 19,5 Hektar, also ca. 27 Fußballfelder. Im Vergleich dazu ist die durchschnittliche Fläche der von Unternehmen und Co. besessenen Betriebe mit 332,7 Hektar mehr als 6-mal so groß wie Haupterwerbslandwirtschaften und mehr als 16-mal so groß wie der Bauernhof von einem Landwirt, der nur im Nebenerwerb tätig ist. Diese von juristischen Personen besessenen Betriebe machen 4% der Betriebe aus, bewirtschaften aber über 31% der landwirtschaftlichen Flächen, also fast ein Drittel.
Macht auch bis zu einem gewissen Grad Sinn, weil es natürlich auch für einen Familienbetrieb wahrscheinlich herausfordernder ist, irgendwie diese Riesenfläche zu bewirtschaften und zu managen. Aber es ist schon krass, also diese Unterschiedlichkeit auch zu sehen. Und auch zu sehen, dass Österreich dann doch teilweise nochmal kleinbäuerlicher unter Anführungszeichen strukturiert ist. Oder das wäre auch meine nächste Frage. Wie ist es nämlich im Vergleich zu Deutschland? Da sind Betriebe ja, soweit ich weiß, ja um einiges größer strukturiert, oder? Also was ich hierzulande vielleicht landläufig schon als Großbauern bezeichnen würde, zum Beispiel mein Schwager ist auch Bauer im Winkel und da sagen gleich, der ist Großbauer, aber der hat eigentlich nur 30, 40 Kier. Also das ist eigentlich gar nicht so viel. Also was ich sagen würde, ist bei uns ein Großbauer wär dort noch total klar, oder?
Genau, ja. Die Realität der meisten Bauern, die gerade in Deutschland protestieren, ist vermutlich nicht mit der von einem österreichischen Familienbetrieb zu vergleichen. Mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 63 Hektar ist die Landwirtschaft in Deutschland nur um einiges größer strukturiert. Ganz besonders arg ist es in Ostdeutschland. Da gibt es riesige Betriebe jenseits der 1000 Hektar und sogar die durchschnittliche Betriebsgröße dort liegt bei 260 Hektar, also kaum vergleichbar mit österreichischen Verhältnissen.
Stimmt, weil du hast vorher gesagt, irgendwie das sind 50 Hektar oder so im Haupterwerb, gell? Im Gegensatz zu 260. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, voll. Die österreichische Landwirtschaft zeichnet sich dagegen im EU-Vergleich vor allem durch die große Zahl an Biobetrieben, den hohen Grünlandanteil, also offene, nicht bewaldete Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, also die klassische Wiese, auf der das Futter für Milchkühe wächst, und die Kleinstrukturiertheit aus. Das hat aber sicher auch mit der geografischen Lage zu tun, weil 60% der landwirtschaftlichen Betriebe sich im Berggebiet befinden. Im östlichen Flachland Österreichs sind die Betriebe eher vergleichbar mit denen anderer europäischer Länder wie Frankreich oder Polen. Im Bereich der Alpen ist die Gesamtfläche höher, da dort vor allem Forst- und Weiderwirtschaft betrieben wird. Diese Formen der Bewirtschaftung bringen weniger Ertrag. Die Bewirtschaftung ist aber gleichzeitig viel arbeitsintensiver. Die EigentümerInnen dieser Betriebe sind also nicht wirklich reicher als der Rest. Im Burgenland und im Osten Niederösterreichs gibt es aber tatsächlich sehr große Betriebe, wo man aufgrund der flachen Landschaft auch gut mit großen Maschinen arbeiten kann.
Jetzt haben wir mal ein bisschen einen Überblick bekommen darüber, wie es in Österreich überhaupt ausschaut, in welchen Größenverhältnissen wir da reden, wie viele BäuerInnen es gibt, wie viele Leute in der Landwirtschaft. Und eine Sache, die man weiß oft oder einfach kennt, da ist, dass man weiß, boah, es gibt sehr, sehr viele Förderungen für Landwirte, vor allem auf EU-Ebene. Und da wollte ich jetzt aber genauer nachfragen, wie es da ausschaut mit dem Förderwesen. Gibt es da Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland oder wird da mittlerweile alles über die EU abgewickelt und in welcher Größenordnung bewegen wir uns dort?
Der Staat Österreich gibt jährlich rund 3 Milliarden Euro für Land- und Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft aus. Davon kommen aber wiederum 43% von der EU. Genauer gesagt kommt das aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, kurz GAP. Die GAP ist ein riesiger Posten im EU-Budget. Fast jeder dritte Euro aus dem mehrjährigen EU-Haushalt fließt nämlich in die Landwirtschaft. Über 7 Jahre sind es insgesamt 387 Milliarden Euro. Der Großteil davon, jedes Jahr ungefähr 40 Milliarden Euro, geht als Direktzahlungen an Landwirte. Diese Direktzahlungen werden auf Basis der Größe der Höfe berechnet. Das heißt, große Betriebe, die oft sowieso besser dastehen als der Durchschnitt, bekommen somit auch mehr. Und obwohl dieser Umstand weithin bekannt ist und viel kritisiert wurde, ist die Flächenförderung auch nach der letzten Reform der EU-Agrarförderung das Kernstück der EU-Landwirtschaftspolitik. Die Kritik an der Flächenförderung wendet sich nicht nur dagegen, dass vor allem Großbetriebe davon profitieren, sondern auch dagegen, dass zu wenig Anreize für klimafreundlichen Landbau geschaffen werden. Die nationalen Regierungen hier aber ganz aus der Kritik zu lassen, wäre falsch. Einerseits, weil nur ein Teil der Landwirtschaftsförderung von der EU kommt und andererseits auch, weil die Mitgliedstaaten bei der Vergabe der EU-Förderungen im jeweiligen Land ein Wörtchen mitzureden haben. In Österreich legt die Bundesregierung die Flächenprämie fest und gewährt zusätzlich Sonderzahlungen. In Österreich können Landwirte beispielsweise durch die Anlage von Blühflächen oder brachliegende Flächen, den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel sowie den Almauftrieb von Weidevieh zusätzliche Gelder erhalten. Im Durchschnitt stammt etwa 2/3 des betrieblichen landwirtschaftlichen Einkommens aus Agrarsubventionen. Angesichts der hohen Lebensmittelpreise in Österreich ist dies durchaus erstaunlich, weil hohe Förderungen ja bedeuten könnten, dass Lebensmittel günstiger sind. Weil es in Österreich wenige Einzelhandelsunternehmen gibt, haben sie aber riesengroße Macht über die Höhe der Lebensmittelpreise und darüber, wie viel davon dann schlussendlich bei den Bäuerinnen und Bauern landet.
Wäre dann auch spannend, nochmal zu schauen, weil jetzt wirkt es ja so, irgendwie 2/3 von dem Einkommen von den Betrieben kommt aus Förderungen. Das wirkt ja so, als könnten die nur dadurch überleben. Wäre dann natürlich auch spannend, sich nochmal anzuschauen, irgendwie, wie viel pressen dann eben diese anderen Unternehmen ab und auch, wie viel von dem, was wir zahlen im Supermarkt für die Lebensmittel, kommt dann tatsächlich bei den Bauern und Bäuerinnen an und wie viel dann bei anderen Konzernen, die da dazwischen sind. Ja. Aber vielleicht nochmal davor einen Schritt zurück oder mehr auf diese EU-Förderungen einzugehen. Jetzt haben wir gehört, dass die Landwirtschaftsförderung 1/3 des EU-Budgets ausmacht, was ja wirklich, wirklich viel ist. Aber jetzt ist es so, aber die Frage ist noch nicht beantwortet, warum Landwirtschaft überhaupt gefördert wird und auch so massiv. Hast du da eine Erklärung dafür?
Da gibt es unterschiedliche Erklärungen dazu. Einerseits ist gerade in Bezug auf die EU die Landwirtschaft einer der am stärksten vergemeinschafteten Bereiche. Das heißt, es macht viel vom EU-Budget aus, weil es außerhalb der EU-Förderung kaum nationale Förderungen mehr gibt, weil man sich da entschieden hat, dass man eben keine nationale, sondern eine europaweite Förderung der Landwirtschaft betreiben will und in Konkurrenzdruck, der durch unterschiedliche Förderungen in unterschiedlichen Ländern entstehen würde, zu verringern. Von staatlicher Seite wird die Förderung und die Höhe davon damit argumentiert, dass die Landwirtschaft eine besondere Rolle einnimmt und für die gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln sorgt. Da wird schon ein häufig genannter Punkt für die Notwendigkeit der Förderungen angesprochen, nämlich die Eigenversorgung im Krisenfall. Ohne Förderungen würden viel weniger Lebensmittel in Europa produziert, da die Produktionseinheiten hier oft zu klein sind, um im Weltmarkt gegen größere, industrialisiertere, effizientere und damit günstigere Einheiten konkurrenzfähig zu sein. Das Argument ist dann, dass man damit in Krisenzeiten wie Krieg, Pandemie oder bei sonstigen Katastrophen, bei denen der internationale Handel ausgesetzt werden würde, man die eigene Bevölkerung nimmer mit Lebensmitteln versorgen könnte. Das Argument ist verständlich, geht aber nur auf einer gesamteuropäischen Ebene auf, weil sie Österreich auf nationaler Ebene zum Beispiel schon komplett selbst mit Milchprodukten versorgen kann, aber man davon auch keine Bevölkerung ernähren kann. Deshalb ist es auch verständlich, warum es diese gemeinsame Agrarpolitik als zentralen Pfeiler der EU-Politik gibt und dass so viel Geld wert ist. Es ist ein aktives Sicherheitsinteresse, mit dem man sich dafür rüstet, mit dem Rest der Welt in Konflikt zu stehen und den Handel zu schließen. Gleichzeitig dienen die Förderungen aber auch dazu, die Verwerfungen des Weltmarkts auszugleichen für die Bauern. Grundnahrungsmittel sind Teil der am meisten auf internationalen Finanzmärkten gehandelten Ressourcen. Produkte wie Weizen, Reis und Soja unterliegen teilweise großen Spekulationsschwankungen, die nur teilweise etwas mit den realen Produktionserträgen zu tun haben. Das führt immer wieder zu Hungerkatastrophen, aber auch dazu, dass die Preise ohne Förderung für viele Bauern zu stark schwanken würden, als dass sie das stemmen könnten.
Zu dieser Frage von Hungerkatastrophen und wie das mit so Spekulationen am Weltmarkt zusammenhängt, haben wir tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ist schon einige Zeit her, aber man findet es immer noch unter dem Titel Hungersnot, wenn man sich dafür vielleicht auch mehr interessiert. Ja.
Bei der ganzen Höhe der Förderungen sollte man aber vor allem bedenken, dass es sich damit primär um allgemeine Wirtschaftsförderungen und nur sekundär um konkrete Förderung der Bauern geht. Weil die Förderung der Landwirtschaft zum Beispiel bei der Herstellung von Zucker auch dazu führt, dass Zucker günstiger weiterverkauft werden kann. Und zwar nicht nur an die EndkonsumentInnen, sondern auch an Hersteller wie Red Bull und Rauchfruchtsäfte, die den in ihren Produkten weiterverarbeiten. Das heißt, indirekt werden die damit gefördert. Nur kurz zu Red Bull. Red Bull bekommt zusätzlich sogar auch nur direkt landwirtschaftliche Förderungen dafür, dass sie fix österreichischen Zucker verarbeiten. Die Förderung von Bauern ist gleichzeitig auch ein Impuls für den Bankensektor, weil diese zum Teil massiv verschuldet sind und mit diesen Schulden aber auch Landmaschinen kaufen können, die in Österreich hergestellt werden. Insofern ist es auch eine allgemeine Förderung anderer Unternehmen und der Kaufkraft.
Total spannend, wie du das beschreibst, also wie das dann auch so allgemeine Förderung einfach wird oder so ein bisschen ein Wirtschaftstreiber und halt nicht nur für die Landwirtschaft bestimmt ist, weil das vergisst man, also daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht auf den ersten Blick. Wenn man sich jetzt nochmal die Veränderung in der Landwirtschaft anschaut, also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wie da die Verhältnisse jetzt sind und auch, dass sich das in den letzten Jahrzehnten verändert hat, dann wird ja vor allem der österreichische EU-Beitritt landläufig für den Strukturwandel in den vergangenen 20 Jahren verantwortlich gemacht. Da würde mich jetzt interessieren, stimmt das und hat sich da wirklich so viel geändert dadurch?
Der Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist auf jeden Fall kein neuer Trend. Er lässt sich mindestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beobachten und geht seit den 1950ern mit der Durchsetzung von moderner Traktoren und der Massenproduktion synthetischer Dünger besonders schnell vonstatten. Durch diese agrarischen Entwicklungen stieg der pro Hektar erzielbare Ertrag massiv an und ließ die Lebensmittelpreise fallen. Während ein Betrieb gleichzeitig aber viel Geld brauchte, um sich diese technischen Errungenschaften leisten zu können. KleinbäuerInnen waren durch diese Entwicklungen nimmer konkurrenzfähig gegenüber Großbetrieben. Das ist jetzt aber keine besondere Entwicklung nur in der Landwirtschaft, sondern auch zum Beispiel bei Handwerkern genau gleich, wo die Arbeit zuerst in Manufakturen und dann in Fabriken verlagert wurde. Der massive industrielle Boom in den 50ern bis 70ern sorgte auch dafür, dass die Kleinbauern leicht Aufnahme als Arbeiter in der Industrie fanden. Im Jahr 1951 lag die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe nur bei 433.000. Bis zum EU-Beitritt im Jahr 1995 halbierte sich diese Zahl. Fast 45% der Bauern hörten auf. Von 1995 bis zum Jahr 2023 ging die Zahl der Betriebe von 293.100 auf 127.460 zurück, während vor dem Beitritt jährlich durchschnittlich 3.179 Betriebe schlossen, waren es danach 5.915 jährlich. Die Ursache dieses Phänomens, das landläufig auch unter Bauernsterben bekannt ist, ist nichts anderes als die Konkurrenz am Markt, die mit dem Beitritt in die EU natürlich größer geworden ist.
Das macht natürlich total viel Sinn und ich meine, ich finde, man merkt eh, dass es auch jetzt teilweise eine politische Entscheidung ist, also auch bei diesen ganzen Kleinbauern, die es in Österreich gibt, du hast vorher gesagt, irgendwie 2/3 der Einkommen sind aus Fördergeldern, die überleben auch auf der Weltmarktkonkurrenz nur deswegen, weil sie unterstützt werden. Also dass das auch eben so eine politische Entscheidung ist, dass die noch weiter existieren eigentlich auch. Jetzt haben wir als Anlass für diese Folge die Proteste der Bauern. Und bei diesen Protesten finde ich total spannend, also jetzt in Deutschland, dass für den verhältnismäßig kleinen Anteil, die diese Bauern an der Bevölkerung haben, die Proteste sehr organisiert wirken. Und da frage ich mich schon, warum das so ist. Vielleicht auch blöd gefragt, haben die Bauern vielleicht einfach ein stärkeres Klassenbewusstsein, weswegen sie schneller und organisierter für Interessen auf die Straßen gehen? Und vielleicht als Frage dran gehängt, widersprechen Sie die Interessen der Bauern mit denen der ArbeiterInnen oder gibt es da sogar Überschneidungen?
Das Bauerntum ist im Kapitalismus keine einheitliche und eigenständige Klasse, sondern vielmehr eine Zusammensetzung verschiedener Klassen, die sich zu einer Fraktion zusammenfügen und wenn nötig gemeinsam handeln. Bäuerliche Kleinbetriebe, also den netten kleinen Familienbetrieb, am Land, wie man sich das so vorstellt, sind historisch betrachtet keine wirklich relevante Kategorie mehr. Auch wenn Familienbetriebe unter den Bauern den Großteil ausmachen, geht die Zahl seit vielen Jahren zurück und wenn man sich's auf die ganze Bevölkerung bezogen anschaut, sind nur noch ungefähr 3% im Bereich tätig. Das heißt, der Anteil an BäuerInnen in der Bevölkerung ist heute wirklich klein. Wenn man heute von den Bauern spricht, kann man grob sagen, dass das Kleinbürgerliche und KapitalistInnen sind, also etwas kleinere und große Unternehmen. Diese haben also ihre eigenen Produktionsmittel und teilweise selbst Angestellte, vor allem in Betrieben, wo Obst und Gemüse produziert wird, zum Beispiel SaisonarbeiterInnen. Sie produzieren für den Markt und sind demnach von Markt- und Kreditverhältnissen abhängig. Oder es sind Lohnabhängige, also Arbeitende. Wie bereits erwähnt, 57% der Einzelbetriebe haben den Bauernhof nur als Nebenerwerb, die halt einen kleinen Hof haben, der ihnen ein Nebeneinkommen beschafft.
Jetzt sagst du, dass die Bauernschaft sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, aber wie steht es dann im Verhältnis zu dem, was arbeitende Leute wollen? Vor allem bei den Leuten, die ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, selbst arbeiten und dann Bauernhof nur im Nebenerwerb haben, ist es doch dann gar nicht so einfach, oder?
Ja und nein, denn wenn man sich das genau anschaut, ist es schon so, dass Bauern heute so wie früher ein gegenteiliges Interesse als normale Arbeitende und Angestellte haben. Das letzte Jahr ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Trotz steigender Energiepreise und Düngerpreise wegen Inflation hat man in der Landwirtschaft 2022 durchschnittlich einen Nettogewinn von 53% gemacht. Das Jahr davor, 2021, hat auch schon Rekordgewinne gebracht. Bauern profitieren von hohen Lebensmittelpreisen, die nicht einfach der Inflation angepasst wurden, sondern höher als diese waren. Für die arbeitende Bevölkerung ist dies aber eine enorme Belastung, wenn die Lebensmittelpreise teurer werden und den Bauern und Bäuerinnen damit Rekordgewinne bringen.
Jetzt ist die Bauernschaft ja traditionell eher konservativ eingestellt und auch seine Interessensvertretungen, also zum Beispiel der Bauernbund ist eine Teilorganisation der ÖVP, aber ich kriege auch aus meinem Umfeld mit, dass Bauern, die unzufrieden sind, sich sehr oft der FPÖ zuwenden. Auch diese Protestaktion in Österreich ist ja von der FPÖ gestartet worden. Kann man das gut aus dem heraus erklären, was du vorgestellt hast? Also an den Interessen, die sie als Bauern haben müssen, Also, dass sie da konservativer sind und sie eher denen zuwenden?
In wirtschaftlichen Fragen würde ich sagen, auf jeden Fall. Bauern haben ein sehr starkes Bewusstsein für ihr eigenes Interesse, weil die auch weniger verwoben und verschleiert wirken als die Interessen von Arbeitenden. Bauern besitzen Grund und Boden, das heißt, sie haben definitiv kein Interesse an der Abschaffung von Privateigentum und dass Landflächen gemeinnützig besessen und genutzt werden. Das ist ja schließlich ihre Profit- und Einkommensgrundlage. Sie sind nur dann gegen die Herrschenden oder Regierenden, wenn diese aktiv zur Verschlechterung ihrer Position führen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Die Ampelregierung würde Möglichkeiten verringern, Profit zu machen, da mehr Ausgaben für Diesel etc. nötig wären. Das heißt aber nicht, dass es nicht vereinzelt Bauern geben kann, die sich eine andere Gesellschaft wünschen. Es gibt ja solidarische Landwirtschaften zum Beispiel, aber im Großen und Ganzen ist es aufgrund der eigenen Position im Wirtschaftssystem und am Markt logisch, dass Bäuerinnen und Bauern nicht die Ersten sind, die sich für Ende des Kapitalismus und Privateigentum einsetzen, sondern sogar im Gegenteil. Ob und was das mit gesellschaftspolitisch konservativen Einstellungen zu tun hat, ist aber nur einmal eine ganz andere Geschichte.
Jetzt bleibt immer die Gretchenfrage zum Schluss. Wie denkst du, sollten wir uns als Linke dazu positionieren? Also es gibt ja Linke, die sich jetzt mit den Bauernprotesten solidarisiert haben und da was sehr Revolutionäres drin gesehen haben. Das, was du jetzt beschreibst, würde ja eigentlich das Gegenteil von dem bedeuten, oder?
Ja, als Linke sollte man einen nüchternen Blick auf das Ganze haben. Die Bauern, die jetzt protestieren, sind sicher kein Widerstand von unten, sondern wütende UnternehmerInnen. Aber es sind auch nicht dumme Nazis oder so, so wie es in vielen Medien dargestellt wird. Ich denke, was wir jetzt in Deutschland sehen, ist einfach ein Zweckbündnis kleiner und großer kapitalistischer UnternehmerInnen, die gegenüber der Ampel vehement und erfolgreich ihre Interessen verteidigen. Und ausnahmsweise steht dieses Klasseninteresse hier in keinem Widerspruch zu den Interessen der ArbeiterInnen und Armen. Im Gegensatz zu hohen Lebensmittelpreisen hat es nämlich relativ geringe Auswirkungen auf die ArbeiterInnenklasse, ob der Diesel jetzt mehr besteuert wird oder weniger. Es ist aber klar, dass wir nicht auf der Seite der Ampelregierung stehen können, die versuchen, auf Kosten der Bevölkerung ihr Budget haushaltsloch zu stopfen, während sie Deutschland sündteuer aufrüsten und kriegsbereit machen. Nur dazu sind ihre Begründungen grottenschlecht, wie bereits erwähnt, sagen sie ja, dass es ökologische Gründe sind. Aber es gibt keine E-Traktoren. Was sollen die Bauern denn bitte machen? Biobetriebe trifft es sogar nur mal härter, weil sie den Verzicht auf Spritzmittel mittels mechanischer Bearbeitung des Bodens ausgleichen müssen. Man kann auf jeden Fall sehen, wie schnell die Regierung einknickt und man Zugeständnisse bekommt, sobald man sie organisiert und protestiert und dadurch Druck ausübt. Mit hunderten Traktoren ins Regierungsviertel von Berlin zu fahren, macht rein von den Bildern und der Protest als Machtdemonstration was her. Recht wichtig dabei ist aber auch, dass Bauern in der Bevölkerung schon starke SympathieträgerInnen sind, weil sie für die Herstellung von Lebensmitteln stehen. Wie man sie für die eigenen Interessen organisieren und protestieren kann, kann man sie also abschauen. Das heißt aber nicht, dass Arbeitende diese Protestform genauso übernehmen sollten. Straßenblockaden und Militanz als solche sind, glaube ich, für uns nicht gerade die sinnvollsten Methoden. Das passt halt gerade gut zur Position und zu den Mitteln der kleinbürgerlichen Bauern. Die Stellung und Wichtigkeit im Produktionsprozess bietet Arbeitenden eine andere Möglichkeit zum Einsatz für ihre eigenen Interessen und Forderungen, und zwar den Streik. An dieser Stelle möchte ich nur mal anmerken, dass die jetzigen Proteste der Bauern kein Streik sind, auch wenn sie als solche bezeichnet werden. Denn wen sollen die Bauern denn bestreiken? Sie selbst?
Ja, das ist ein fair point, wahrscheinlich, ja, am ehesten, wenn dann. Aber trotzdem, ich finde es echt trotzdem auch beeindruckend, wie sehr die jetzt darauf eingehen müssen, was die wollen. Also ich weiß echt nicht, ob es einfach darum geht, dass die einfach diese riesen Gefährte da einfach haben oder weil es eben so viel Sympathie gibt in der Bevölkerung. Also woran das liegt, das finde ich schon. Also glaube ich, Respekt davor, dass die das einfach machen und schaffen irgendwie auch. Was mich jetzt am Schluss noch interessieren wird, ist, was ist deine Einschätzung? Also wie geht es weiter mit der Entwicklung der Landwirtschaft auch in den nächsten Jahren?
Ich denke, dass sich der Trend fortsetzen wird, dass die kleinen Betriebe weniger werden, während der Anteil der großen Betriebe steigt. Und auch, dass die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft insgesamt sinkt, es bei denen aber weiter weg geht von Familienunternehmen hin zu familienfremden Arbeitskräften, die angestellt werden. Und wir sollten ganz genau im Auge behalten, wer protestiert und wofür. Momentan sind es UnternehmerInnen, doch wären auf den Protesten zum Beispiel vermehrt LandarbeiterInnen, also die familienfremden Arbeitskräfte, die oft für einen Hungerlohn in der Landwirtschaft arbeiten und von denen es viele in der Landwirtschaft in Österreich gibt, sollten wir versuchen, diese zu unterstützen, wie das zum Beispiel die Sezionäre-Kampagne für faire Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft schon macht.
Danke dir, Eva. Danke, dass du im Podcast zu Gast warst. Ich finde Landwirtschaft, Bauern, wie man damit umgehen soll, wie man dazu stehen soll als Linke und was da überhaupt passiert, ist ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema meistens. Und ich glaube, es gibt noch viele Fragen, wo ich mir auch denke, das wäre cool, dann auch im Podcast noch weiter zu diskutieren. Also diese ganze Frage von Biolandwirtschaft, machen so kleinbäuerliche Strukturen überhaupt Sinn? Oder genau, wie positioniert man sich da zu solchen Sachen? Die sind unheimlich politisch, aber werden ganz selten angegriffen. Und deswegen freut es mich voll, dass wir mit dieser Podcast-Folge da einen ersten Start dazu gemacht haben. Danke, dass du zu Gast warst.
Sehr gerne.
Das war unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und wer auch vor Ort über Wutbauern, linke Perspektiven auf die Proteste und Landwirtschaft generell diskutieren möchte, der sollte zu unseren Hot Topic Workshops zu den Bauernprotesten kommen. Die finden in den nächsten 2 Wochen in Linz, Salzburg, Innsbruck, Wien, Graz und zum ersten Mal auch in St. Pölten und Klagenfurt statt. Also komm vorbei und diskutier mit. Alle Infos dazu findest du auf Instagram unter Junge Linke oder auf unserer Website jungelinke.at. Und wir hören uns hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!